Ja, mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Ja, das ist wirklich ein schönes Lied, ein kraftvolles Lied. Ich habe es schon oft gesungen und singe es auch gern und sollten wir unbedingt auch wieder tun hier bei uns in der Gemeinde. Ja, vor den Thron kommen, vor den Thron kommen. Das ist natürlich richtig gut. Entweder, wenn dir das so in deinem Nachfolgeleben gelingt, zu Hause in deiner stillen Zeit oder auch in einem Gottesdienst oder irgendwann am Ende, dass du hoffentlich vor dem Thron Christi als begnadeter Mensch wirklich stehen kannst. Das ist zu wünschen. Und wirklich ein kraftvolles Lied, so ein bisschen auch eine Art von Nordpol, eine Art von Anker. Darum geht es, vor Jesus anzukommen, vor diesem Thron zu stehen heute und auf jeden Fall auch am Ende des eigenen Lebens. Und dazwischen steht ja irgendwie so ein Stück Weg, ne? Dein Alltag, mein Alltag. Dieses Stück Weg, was man irgendwie bewältigen muss, wo du durch diese Zeit gehst, in Familie, in Beruf oder Krankheit oder Not und was auch immer in deinem Leben da ist, nachzufolgen. In dieser Zeit das zu bewältigen und das in einem Umfeld, was jetzt nicht nur von Christsein geprägt ist, sondern eben auch die Bibel nennt es Welt, einfach Menschen, die auch ohne Gott leben, zum Teil ganz ohne Gott, zum Teil so ein bisschen irgendwie und ein Stück christliche Tradition irgendwie in dieser Gesellschaft seinen Weg zu finden und Nachfolger zu sein. Das ist schon herausfordernd. Und in diese Sache, die eh schon nicht so ganz einfach ist, mischt sich dann auch immer wieder mal so dieses Thema rein, Zukunft. Was bringt eigentlich die Zukunft? Und der Mensch ist von Gott auch so angelegt, dass er nach der Zukunft fragt. Macht ja auch ein Stück weit Sinn, weil der Mensch ist für die Ewigkeit geschaffen. Es geht nicht einfach nur hier um die Erde und fertig und hoffentlich ist es nett gewesen und gesund, sondern es geht eigentlich um das danach, um den Himmel, um die Ewigkeit. Der Mensch ist auf Zukunft angelegt. Und Gott hat ein ganzes Stück davon, was so in Zukunft geschieht, auch in seinem Wort offenbart, ein ganzes Stück. Es gibt einen sogenannten Heilsplan auch, wie Gott mit der Menschheit vorangeht. Und irgendwann wird das mal nicht im Himmel enden, sondern es wird auf der neuen Erde enden. Ja, wenn du mal sagst, ich will in den Himmel kommen, ist nicht verkehrt, ne? Aber eigentlich sollst du auf die neue Erde kommen. Und dann wird Gott das, was er mit Adam und Eva mal begonnen wollte, richtig umsetzen. Er wird am Ende das, was er wollte, auch getan haben. Es gibt starke Wechsel zwischen den Heilszeiten. Es gibt sowas wie Entrückung. Dann gibt es dass diese Gerichte in der Offenbarung, liest du von Zornstrahlen, Posaunen und so weiter. Eieieiei. Liest man viele Dinge. Und wenn man in diese Bereiche eintaucht, was auch gut ist und wichtig, denn es steht ja im Wort geschrieben und was im Wort geschrieben ist, ist wichtig, dann fängt man an, sich mit dem Thema auch Endzeit zu beschäftigen. Endzeit. Was kommt denn am Ende der Zeiten oder sage ich besser genauer gesagt am Ende dieses Zeitalters? Was kommt denn am Ende dieses Zeitalters auf uns zu? Und das ist schon ein bisschen tricky, das ist ein bisschen kompliziert, weil da wird es irgendwo auch bedrohlich. Da ist von einem Antichristen die Rede. Ups. Da ist so auch von dem Teufel und was ich was und Gerichten und vielen Toten und so die Rede. Eieiei, das kann einen ganz schön beunruhigen. Und wer Langeweile hat, der kann 24/7 den ganzen Tag und länger im Internet zubringen, sich dir die wildesten Geschichten anzusehen oder sich YouTube-Video nach Video nach Video nach Video reinzugeben und so. Man kann sich wirklich beschäftigen, hat auch gerade Hochkonjunktur, Corona hat hier ordentlich angefeuert, dass man sich viel da angucken kann. Und man kann ganz schön durcheinander kommen. Da geht es um Bedrohung, es geht um Zukunft, Dinge sind ungewiss, da kann man schnell durcheinander kommen. Und wenn man doch eine wichtige Frage hat, die aber auch kompliziert und wichtig ist und so, ist es irgendwie gut, eigentlich eine gute Quelle zu haben. Und ich finde es interessant, dass Jesus genau auf diese Frage antwortet. In Matthäus 24, Vers 3, da ist er mit seinen mit Jüngern unterwegs und das heißt, ich fange mal ein bisschen vorher an. Ich lese mal, mach mal bitte Matthäus 24 nochmal rein, Tim, dann lese ich das so zusammen. Weil das ist ja immer so eine Kunst, hier was vorzulesen und da steht was und wer hört dann wozu oder liest mit? Ah ja, ein gutes Licht, genau, nicht reingucken, ne? So. Okay, mach mal bitte auf 24,1, ich will mal die ersten drei Verse lesen. Ein bisschen scrollen nach oben, jetzt sind wir schon mal 17, bitte weiter. Okay, also, und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er beantwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Das war der Tempel des Herodes des Großen, das war ein super Ding, total ausgebaut, weit über das hinaus, was Salomo mal gebaut hatte. Jesus sagt, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und dann geht es weiter in Vers 3. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Was wird das Zeichen sein für dein Kommen und das Ende der Welt? Jesus wird hier genau das gefragt, was ganz viele Leute heutzutage versuchen zu beantworten und was du in vielen Videos und was sehen kannst. Aber ich möchte sagen, zuerst ist es doch gut, Jesus zuzuhören. Wenn Jesus Christus auf eine solch wichtige Frage antwortet, dann sollte man ihm richtig gut zuhören. Und Jesus ist nicht die Ergänzung unter den Weisen. Es gibt hier einen Professor und da eine Professorin und überhaupt. Und irgendwie, ach, Jesus sollte man auch mal gehört haben. Jesus ist nicht die Ergänzung, er ist der Erste. Er ist der, den du wirklich gehört haben musst. Er hat über sich gesagt, wer meine Worte hört und sie tut, der baut sein Leben auf Felsen. Leben auf Felsen. Die Bibel, beziehungsweise Jesus Christus, bietet dir an, auch das Thema Zukunft, Endzeit, auf den Felsen zu bauen, nämlich auf seine Worte. Und deswegen möchte ich mit dieser Predigt und auch meiner nächsten, auch wenn die erst in 3 Wochen ist, auf dieses Thema eingehen und fragen, was sagt denn Jesus genau? Und wir dieses Mal hauptsächlich über Matthäus 24 predigen, nächstes Mal hauptsächlich über Matthäus 25. Weil er, Jesus Christus, praktisch 2 Kapitel lang darauf antwortet, wie sieht denn das mit dem Ende dieses Zeitalters aus? Und ich lese jetzt einfach mal ein paar Verse weiter. Mach mal bitte wieder dran, Tim. Und wir werden mal so ein bisschen Vers für Vers da mal so durchgehen und einfach auch ganz schlicht selber den Text beantworten. Mach mal ein bisschen höher bitte, Tim. So ein bisschen höher. Ups, so reich. Ich lese ab noch ein bisschen höher. So, ich lese mal ab Vers 4. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Jesus sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Das findest du vielleicht ziemlich normal, das kommt ja öfter mal vor, das Thema Verführung und Jesus sagt irgendwas, versteht man auch nicht gleich. Aber mal ganz kurz beobachten, sie fragen in Vers 3, und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Was, wann, wie geht es? Und die erste Antwort, die Jesus sagt, passt auf, dass ihr nicht verführt werdet. Passt auf, dass ihr nicht verführt werdet. Das scheint ein besonderes Problem zu sein, dass man bei dieser Frage verführt werden kann. Aus verschiedenen Gründen vielleicht. Vielleicht ist die Frage sehr kompliziert. Vielleicht mischt sich relativ schnell viel Angst hinein, dass es schwer wird, mit dem umzugehen. Bist du schon mal richtig in Angst versetzt worden? Vielleicht ein Schicksalsschlag in der Familie, ein Nachrichtenbericht, der dich total umgehauen hat. Ja, also ich erinnere mich noch so, diese Geschichte, als das mit dem IS so war, da habe ich auch manche, und dann im Irak brach alles zusammen, was da für Dinge waren, oder auch der 11. September war auch nicht schlecht oder so. Es kann manchmal Nachrichten geben, wo du denkst, die können dir richtig Angst machen. Und wie geht es einem in Angst? So geht es einem nicht gut, aber vor allen Dingen, wie geht es einem denn hier oben eigentlich, wenn man Angst hat? Das Denken ist gehindert. Man muss echt aufpassen. In Angst ist kein guter Ratgeber. Angst hat aber immer viele Argumente. Also Jesus' erste Antwort ist, schau, dass du nicht verführt wirst. Ne? Also der sich wirklich auskennt, gibt als ersten Punkt, wenn es um Endzeit geht, schau, dass du nicht verführt wirst. Und ich kann euch das sagen, dieses Thema, die letzten 1,5 Jahre seit Corona ist dieses Thema ganz oben auf mit Endzeit. Und ich habe so viele Sachen gehört, gelesen, habe so viele Menschen erlebt und es ist so viel Verführung da. Ich bestätige einfach nur, was aus diesem Vers ein Stück weit rauskommt. Man muss aufpassen, dass man nicht verführt wird. Okay, Vers 5. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Auch hier das Thema Verführen geht gleich weiter. Denn viele kommen in meinem Namen, ich bin der Christus und werden viele verführen. Nicht jeder nennt sich Christus. Das sind einfach Leute, die sagen, ihr Menschen, Menschheit, ich weiß, wo es lang geht. Ich nenne mal ein Beispiel eines Mannes, den ich grundsätzlich schätze, aber wo ich das damals sehr bedenklich fand, wie er dann hochkam, und das war Barack Obama. Als Barack Obama als Präsidentschaftskandidat stand, da hieß dann, oh, jetzt werden wir die Atomwaffen abschaffen. Da war so ein Hype, oh, was für ein Mann, erstmal ein Schwarzer wird Präsident. Wird guter Mann, bestimmt verständiger Mann, will mich gar nicht gegen ihn aussprechen, bloß diese Art, wie er dargestellt wurde, wie mit ihm umgegangen ist, eine Art Heilsbringer in ihm zu sehen. Vielleicht auch gerade, weil er sehr begabt ist und so, ja, okay. Aber wo Menschen größer gemacht werden, als es ihnen zusteht. Das können auch Ideologien heutzutage zum Teil sein. Dieses ganze Gender-Ding zum Beispiel, wo sich hingestellt wird, man will den neuen Menschen erschaffen. Nicht mehr als Mann geboren, als Frau geboren. Dann gibt es welche, die plötzlich meinen, ich sage euch jetzt neu, wie die Welt tickt und das rettet uns. Und natürlich wird es das nicht. Es werden falsche Christusse aufstehen. Dann gibt es natürlich auch noch alle möglichen Gurus und Sekten, wo das Menschen direkt so für sich, die sich dann hinstellen, glaubt an mich und ich führe euch zum Heil. Und wenn nur ich kann dir die Sünden vergeben und so, gibt hier auch einige, was ich, Sekten und solche Geschichten. Und wenn man die Bibel liest, also jetzt spricht Jesus ja hier von vielen Christussen, also einer Menge von Leuten, die sich für ein Messias gehalten werden, dann gibt es eben noch den Außerordentlichen, den Antichristen, der sich eben auch als Pseudo-Christus dann ausgibt. So, wie geht es weiter? Also zuerst sagt er, da ist Verführung und es sind Fakten. Man könnte auch sagen, es sind falsche Heilsbringer, falsche Leiter sind da. Ne? Schau, wo hängst du wirklich an? Von wem lässt du dich führen? Von was lässt du dich füllen? Mach mal ein bisschen höher bitte, Tim. So, in Vers 6 geht es weiter. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht. Der nächste Punkt. Jesus sagt nicht dieses, wann passiert es und was ist denn das genau, sondern er guckt weiter, pass auf dein Herz auf, erschrecke nicht, du wirst schlimme Sachen hören, sagt Jesus. Ne? Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht. Und hier steht ein ganz kleines Wort, da steht hören. Da heißt nicht, du bist automatisch im Krieg und so weiter, es gibt nur Blutvergießen, du wirst hören. Du wirst hören. Was hörst du? Wem hörst du zu? Bei vielen Dingen muss es gar nicht existent sein, um was es geht, sondern es reicht, es zu hören. Das gilt für das Wichtigste überhaupt zu hören, das Evangelium von Jesus Christus. Es wird gehört. Es wird aber auch allen möglichen Lügenkram gehört. Gerüchte werden gehört. Zum Beispiel ein ganz aktuelles Beispiel, Impfzwang. Viele Leute zerbrechen sich da echt total den Kopf drüber oder sehen sich enorm bedroht. Sie haben es nur gehört. Man kann das dann kontrovers diskutieren und ob man jetzt zu einem Ergebnis kommt oder zum anderen Ergebnis kommt, das mal daneben. Aber ich möchte euch bewusst machen, was kann es in einem Menschen auslesen, ob er allein, weil er es gehört hat, ob es wahr ist oder nicht wahr ist. Ihr werdet hören von Kriegsgeschrei. Das kann einem enorme Angst machen, oder? Und deswegen geht dieser Vers dann auch so weiter, seht zu und erschreckt nicht. Der Mensch, der erschreckt, heute könnte man auch sagen, der geschockt ist, ne? Dass einen Dinge schocken. Und hin und wieder erlebe ich das auch in meinem kleinen Maße, glücklicherweise nicht so richtig auf gesundheitlicher Ebene, aber manchmal gibt es auch Dinge, die mich schocken und dann brauche ich eine ganze Zeit, zum Teil Tage, um einfach einen klaren Kopf zu kriegen, Orientierung zu kriegen, Adlerperspektive zu kriegen, Inspiration zu kriegen, um den richtigen Blick für diese Sache zu bekommen. Und diese Botschaften, die kommen, die können unterschiedlichsterweise sein, die können einen schocken. Muss an eine Schwester denken, die auch den YouTube-Kanal sehr geliebt hat. Es tut mir leid, dass ich das immer wieder erwähne, diese Plattform, aber sie hat einfach heutzutage eine enorm große Bedeutung und viele lassen, was sie dort predigtmäßig hören, vielmals mehr gelten als das, was in der Ortsgemeinde vielleicht auch Gott befohlen gesagt wird. Deswegen möchte ich sehr zu einem differenzierten Prüfen hier motivieren. Okay, erschreckt nicht, ne? Und muss an eine Schwester denken und dann kommen mal wilde Berichte und dann gab es, der IS plant hier einen Umsturz und was ich für Geschichten. Im Rückblick kann man das total lächerlich finden. Aber damals, Flüchtlingswelle, IS und was ich was, war das gar nicht so unvorstellbar. Und dann hatte jemand, der natürlich nicht genannt werden möchte, für ein hoher Bundeswehrmensch, hatte dann gesagt, ja, die werden es kommen, aber die Regierung darf euch das nicht sagen, sonst kriegen alle Angst und solche Geschichten. Immer wieder kommen irgendwelche Dinge, die man nur hört. Und die Leute total verrückt machen können. Okay, Tim hat jetzt gerade hier ein bisschen die Optik geändert. Ne? Und Jesus sagt, erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Und dann geht es weiter, was wird passieren? Weil die Ausgangsfrage ist ja, was wird passieren, wenn du wiederkommst? Und jetzt kommt eigentlich das Erste, dieses, was man extrem mehr wahrnehmen kann, wo es dann heißt, Vers 7, denn es kannst du wieder umswitchen. Ich fand das andere besser mit dem hellen Hintergrund und der anderen Schrift. Heißt, es wird sich Volk gegen Volk erheben. Volk gegen Volk, Königreich gegen Königreich. Und wenn ich jetzt mal auf unsere Welt gucke, wo kann man das als Beispiel sehen, was damit gemeint ist? Ich denke mal so an Libyen oder Syrien. Das sind beides Länder, wo die Regierung ein ganzes Stück zusammengebrochen ist und wo Parteien im Land um dieses Land irgendwie kämpfen. Ja? Das würde ich als ein Beispiel sehen, was damit gemeint ist, Volk gegen Volk, Königreich gegen Königreich, wo unterschiedliche Ethnien, unterschiedliche Volksgruppen gegeneinander kämpfen. Und dass das hier so gemeint ist, Volk gegen Volk oder Königreich gegen Königreich, würde ich hier auch ausweiten, dass das nicht nur politisches Königreich ist, sondern auch geistliche Königreiche gegeneinander oder Ideologien gegeneinander kämpfen. Und es steht hier, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Also er redet ja über den Erdball an sich, dass sich über den Erdball Erdbeben und Hungersnöte verteilen. Aber das ist erst der Anfang, sagt Jesus. Mal kurze Zwischenbeobachtung. Wenn jetzt der sich wirklich auskennt, der Herr der Herren ist, der wirklich alles weiß, der die Wahrheit ist, das sagt, dass es so sein wird, wenn das Ende der Welt ist. Ist das der Zustand heute? Haben wir Erdbeben und Hungersnöte, die praktisch sich über die Welt so verteilen? Oder haben wir einzelne Hungersnöte und einzelne Erdbeben? Haben wir es auf der Welt so, dass sich Volk gegen Volk erhebt? Ich habe jetzt Beispiel mal Syrien, Libyen. Vielleicht bist du mit Libyen nicht so vertraut, aber Syrien hat man in der Regel viel mitbekommen. Ist es so, dass sich über die Welt verteilt Volk gegen Volk erhebt? Ich würde sagen, nein. Dass wir das Empfinden haben, es gibt so viel Hungersnot, so viel Erdbeben, so viel Krieg, liegt daran, dass wir eine Medienlandschaft haben, die uns extrem viel wahrnehmen lässt und es dann eben bündelt. Da verunglückt ein Zug in Indien mit 300 Toten, kommt bei uns dann in der Tagesschau. Passiert vielleicht was ganz Großartiges in Indien, wo Menschen gerettet werden oder eine tolle Erfindung ist oder Leute sich sozial engagieren, kommt in der Regel nicht in der Tagesschau. Muss ja gucken, wie werden Nachrichten ausgewählt, eine saubere Wahrnehmung zu haben. Und jetzt gucke ich mal 500 Jahre zurück oder gucke mal 1000 Jahre zurück. Das Jahr 1000. Wie sah es denn da auf der Welt aus? Südamerika, Inka-Reich und solche Geschichten, wie haben die gelebt? Blutvergießen en masse. Die lieben Winnetous, Nordamerika, das kann man alles Karl-May-mäßig sehen. Aber schaut mal ein bisschen genauer hin, das war waren viele stark dämonisierte Kulturen, wo es nicht umsonst in jedem Ding einen Marterfall gab, weil es eine Kultur war zu quälen, weil man sich dadurch mächtig, was ich was führte. Thema Mittelalter, was gab es an Kriegen in Europa? Afrika. Ich glaube, es gab schon mal erheblich mehr Krieg, als wir das zurzeit haben. Es gibt natürlich enormes Bedrohungspotenzial, wie geht das mit China und Russland und solche Geschichten. Aber einfach mal zu sagen, das, was Jesus hier beschreibt, prüf dich mal, ob das wirklich so ist gerade zurzeit. Oder ob wir davon noch ein Stück weg sind. Ich meine, Dinge können sich auch schnell verändern. Ja? Ich meine, vor 35 Jahren, dann stand noch die Mauer, es gab noch die Blöcke, aufeinander gerichtete Atompotenziale und so. Ja, also Dinge können sich auch schnell in die eine oder andere Richtung verändern. Aber wenn du dich wirklich fragst, Endzeit, ja, nein, wie ist das? Dann lass Gottes Wort auf dich wirken und lass das die Basis sein und nicht der letzte Link, den dir einer auf WhatsApp wieder zugeschickt hat. Sondern frag, nimm dir die Bibel und schau dorthin. Wie geht es weiter in Vers 9? Was sagt Jesus weiter? Mach mal bitte hoch, Tim. Ja, super, du bist an Bord, klasse. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Ja, ist also nicht der böse, gottlose Westen. Die Grünen kommen an die Macht, gewinnen die Wahl und überhaupt Christenverfolgung, alles und so weiter. Ja, das ist jetzt auch nur der Westen. Wie sieht es denn in Afrika aus oder Asien, Australien, was ich was? Sondern wirklich zu gucken, wie ist Verfolgung verteilt? So, und hier kommt aber der Punkt, von allen Völkern werdet ihr Christen gehasst werden. Global. Ob ich jetzt auf den Falklandinseln bin, Südamerika, ob ich in Grönland bin, Japan, Neuseeland oder eben eher in Deutschland, von allen Völkern werden Christen gehasst werden. Eine globale Ebene. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Also auch die Christenheit kommt in einen starken Zermürbungsprozess, ein Zerfallen in sich. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Okay, also eine globale Verfolgung und ein enormes Aufstehen von falschen Propheten. Haben wir eine globale Verfolgung? Ich glaube nicht, Gott sei Dank. Viele falsche Propheten werden aufstehen. Ja, muss man schauen, es ist extrem viel da. Ganz am Anfang ist Jesus ja so eingestiegen, seht zu, dass euch niemand verführe. Es ist wirklich ein Gebot Jesu. Pass auf, dass du nicht verführt wirst. Und die Bibel und seine Person ist die erste Adresse, dass du nicht verführt wirst. Vers 12. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. In einer anderen Übersetzung steht nicht Missachtung des Gesetzes, sondern steht, weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe erkalten. Und das ist auch nicht schwer vorzustellen, wenn du gesehen hast, was davor steht. Ja, du hast diese Verfolgung, das heißt, du hast Gewalt, du hast Blutvergießen, du hast extremes Unrecht, die Christenheit in sich, viele fallen ab, verraten sich untereinander, oh, so eine Art Kriegsleben oder Leben in einer Art von Krieg und dass das die Herzen hart macht. Ich denke, das ist jedem klar, dass Krieg die Menschen kaputt macht. Als ich Kind war, war es noch ganz normal, dass Oma und Opa den Krieg mitgemacht hatten und man hat dann schlimme Dinge gehört und dass viele nie aus diesen Erlebnissen rausgekommen sind, was sie da erlebt haben. Und so wird auch das etwas sein, bloß dann leider eine weltweite Entwicklung. Und Jesus antwortet, beharrt bis ans Ende. Beharrt bis ans Ende. Was ist beharren? Ich bleibe stehen. Ich bleibe in ihm verbunden. Ich laufe nicht weg. Ich laufe nicht weg und ich folge seinem Wort. Nein, ich ängstige mich nicht. Jesus, ich halte an dir fest. Du bist die Antwort. Und gerade Licht zu sein. Denn dadurch, dass Christen das tun, die beharren, passiert und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt. Das ist interessant. Manchmal fragen sich heute Leute auch endzeitmäßig, haben jetzt alle das Evangelium gehört? Das ist ja eine Bedingung, dass Jesus wiederkommt und so weiter. Aber wenn du hier den Zeitplan anschaust, dann siehst du, dass es allen gepredigt werde, kommt im Rahmen dieser starken Verfolgung. Im Rahmen dieser starken Verfolgung kommt es. Das ist übrigens schon mal in der Kirchengeschichte passiert, nämlich am Anfang des Christentums. Irgendwann fing das Römische Reich an, die Christen zu verfolgen. Und dann sind die losgegangen oder sie wurden auch als Sklaven gefangen genommen und wurden dann verkauft. Und so wurde das Christentum extrem weit verbreitet. Und es ist oftmals passiert, dass gerade in der Verfolgung das Christentum gewachsen ist. Und dann wird das Ende kommen, sagt Jesus. Nochmal der Sache, sind wir da, dass sich Volk gegen Volk erhebt? Sind wir da, dass wir eine weltweite Verfolgung haben? Ich glaube nicht. So, was ist denn meine Botschaft? Ich hab einiges gebetet vor dieser Predigt, weil ich dachte, boah, das ist ganz schön unpopulär, was du da dann predigst. Ne? Weil gehört doch heute zum guten Ton zu sagen, wir sind in der Endzeit und uiuiuiui. Aber ich habe mich selbst ich habe in meinem Leben mal eine Entscheidung getroffen, Gottes Wort zuerst und dann kommt meine Meinung. Und wenn ich Gottes Wort lese, dann lese ich eben was anderes. Was heißt es denn dann, wenn wir jetzt keine Endzeit haben? Das heißt zum Beispiel, lass dich nicht verrückt machen. Lass dich nicht verführen. Schau, wer predigt dir. Schau, wer gibt dir dein Weltbild. Und bitte nimm es nicht aus den öffentlichen Medien. Schau, dass du dich vielleicht ganz neu korrigieren lässt. Und ich kann euch was sagen. Jesu Antwort ist, die er dann auch ein paar Verse später bringt, heißt dann auch, wacht. Ihr sollt wachsame Christen sein. Ihr sollt wachsame Christen sein. Und heute wird Wachsamkeit an vielen Stellen ziemlich deutsch interpretiert. Das heißt, schau genau hin, analysiere das ganz genau, sei immer bereit, sei aktiv, gleich morgen könnte es losgehen und dann bist du hin, pass gut auf. Aber hier im Bibeltext ist dieses Wort wachsam erstens anders gemeint, wenn man den Urtext guckt, da steht so viel wie, sei aufgeweckt, sei ein aufgeweckter Christ. Es kommt von dem griechischen Wort egero, das heißt auch für aufstehen, auferstehen, sei ein auferweckter Christ. Und plötzlich schließt sich auch der Kreis, was Sinn macht. Was ist denn ein auferweckter Christ? Vielleicht hast du dich irgendwann, ich hoffe, du hast dich irgendwann mal bekehrt und ich hoffe für dich, dass in deinem Leben sich echt was verändert hat. Dass du anders gedacht hast, dass du anders gehandelt, dass du anders geredet hast. Und dass du auch anderes erlebt hast, dass Kraft, dass Freude in dich kam, dass du beflügelt unterwegs gewesen bist und dass du ein aufgeweckter Christ warst. Und vielleicht immer noch bist oder solltest es wieder werden. Solch ein aufgeweckter Christ ist krisenfähig. Das meint Jesus hier, seid wachsam, seid aufgeweckte Christen, seid aufgeweckte Christen. Und was macht denn ein aufgeweckter Christ? Und ich sage dir hier nicht nur einfach ein Wort aus dem Urtext aufgeweckt, sondern als ein kleiner Ausblick zu der nächsten Predigt, die kommt, Jesus illustriert es dann an vier Gleichnissen. Jesus illustriert es an vier Gleichnissen, wie es aussieht, für die Endzeit gewappnet zu sein. Und nimm das mal mit, weil ich glaube, bei all dem, was ich so mitkriege, aus dem Internet und sonst was, finde ich diese Botschaft ziemlich klein. Obwohl ich sage, es ist Jesu Antwort, was er sagt, wie, wenn man für Endzeit gerüstet sein will. Zuerst bringt er das Matthäus 25, das Gleichnis von dem treuen bzw. untreuen Knecht. Der Herr kommt wieder, findet er seinen Knecht treu bei dem, was er gesagt hat oder nicht, oder findet er ihn nicht untreu. Es folgt das Gleichnis von den 10 törichten bzw. klugen, von den 10 Jungfrauen, die sich um das Öl bei Zeiten gekümmert haben oder sich eben nicht gekümmert haben. Dann kommt das Gleichnis von den anvertrauten Funden. Jesus hat Dinge anvertraut. Was hast du damit denn gemacht? Einfach verbuddelt oder dein eigenes Leben gelebt, wie der eine faule Knecht, oder die Funde genutzt zu haben. Und schließlich viertens das Gleichnis vom letzten Weltgericht, wo er die Schafe und die Böcke scheiden wird. Und der Kern dieses Gleichnisses, ich werde das in der nächsten Predigt, werde ich das alles vertiefen und weiter konkret und praktischer machen, aber nur als Ausblick, wenn Weltgericht ist es ein echter Herzensglaube? Ist das ein Glaube, der in der Liebe tätig ist, oder ist es nur ein toter Glaube? Auch Jakobus geht darauf ein. Also, Endzeit. Endzeit ist nicht, ein Glück habe ich dieses Video gesehen, ich gehöre zu den Auserwählten, ich habe es gesehen, ich verstehe es, die anderen verstehen es alle nicht. Nein, Endzeit beantwortet Jesus, was ist Endzeit, wo kommt es her? Und wie man darauf antwortet, beantwortet auch Jesus. Und es ist der auferweckte Christ, das ist einfach ein Ausblick auf die nächste Predigt. Wo stehst du? Wo stehst du bei diesem Thema? Meine Beobachtung ist, dass Leute, die anders in dieses Endzeitthema einsteigen, nämlich, ich sag mal so ziemlich deutsch, ne, was jetzt ja auch nicht schlecht ist oder so, muss man gucken, was gehört wohin. Ich habe mich genau informiert, da ist wieder ein bisschen Geheimnis, ich muss aber schauen, das Geheimnis zu verstehen, ich bin aktiv und muss aufpassen, dass der Antichrist mich nicht zu fassen kriegt und so. Ja, so. Ich erlebe diese Leute in Unfrieden, mit weniger Freude, mit weniger Gottvertrauen, das gibt natürlich keiner zu, aber wenn man in so viel Befürchtung lebt und Vermeidung, dann ist das nun mal so. Übrigens, was mir echt aufgefallen ist, wenn es um Endzeit geht, geht es immer zentral um das Kommen des Menschensohns. Das ist die eigentliche Frage, die Kommen des Menschensohns. Hier in diesen anderen Endzeittheorien geht es immer um das Kommen des Antichristen. Wo gucke ich eigentlich hin? Wenn Jesus spricht, sagt er, und dann kommt der Menschensohn. Und der Antichrist wird hier unter ferner diesen Christusen genannt. Ja, und es gibt da auch eine Verfolgung und so weiter, das wird hier alles genannt. Jesus verschweigt das nicht. Aber schau, wo hörst du Leuten zu oder nimmst du Leute ernst, die sich auf das Dunkel fokussieren, auf den Antichristen bei Zeiten ihn zu erkennen und ihn zu vermeiden und wie auf verschiedenste Weise. Die Bibel redet immer von dem Kommen des Menschensohns, auf das wir uns vorbereiten sollen. Wir sollen es nicht auf den Antichristen vorbereiten, wir sollen es auf das Kommen des Gottessohnes vorbereiten. Und diese Vorbereitung ist weniger intellektuell, diese Vorbereitung ist, wie es dann auch Jesus tut, und er macht vier, damit es auch ein Kind verstehen kann, vier, weil bildliche Rede ist einfach gut verständlich, dass er vier Gleichnisse nennt, hey, das bereitet dich vor. Sei eine kluge Jungfrau, sei ein treuer Knecht. Die Dinge, die Gott dir gegeben hat, setz sie treu ein und nutze diese Erdenjahre, um zu blühen, um Frucht zu bringen. Und schau auf dein Herz, dass es ein echter Glaube ist, der in der Liebe tätig ist. Nicht große Erkenntnisse behaupten, ich habe von Gott erkannt, ich habe von Gott gehört, ich habe das und das gelesen und überhaupt Gott ist für mich der Größte. Sondern die Frage ist, was lebst du in der Liebe wirklich? Gerade mit denen, die vielleicht um dich herum nicht so tolle Menschen sind oder was eben schwierig ist. Und so bist du gewappnet für die Endzeit. So bist du gewappnet für die Endzeit. Lasst uns schauen, dass wir Jesus gut zuhören. Vielleicht hatte ich diese Predigt heute herausgefordert. Mich hat sie schon in der Vorbereitung herausgefordert. Von daher, willkommen im Club, wenn es dich herausfordert. Und es ist auch eine bewegte, interessante Zeit. Und du musst nicht meinem Wort glauben. Ne? Ich versuche mich nur nützlich zu machen. Ja? So, aber mach das doch einfach, wenn du denkst, komisches Ding, was der Mike da gepredigt hat. Nimm dir die Bibel in der Hand und lies selber. Und dann nicht so, verstehe ich nicht, lese weiter, das verstehe ich auch nicht, passt auch nicht, lese auch weiter, sondern lass mal wirklich jeden Vers gelten und dann antworte darauf. Das hat die Verheißung. Ja? Meine Worte kannst du irgendwann vergessen, aber vergiss niemals Jesu Worte. Das, was er selber gesagt hat, wer meine Worte hört und sie tut, der ist es, der sein Haus auf den Felsen baut. Und dafür möchte ich dich gewinnen, dein Haus wahrscheinlich weiter auf den Felsen zu bauen. Du fängst heute wahrscheinlich nicht an. So, aber bau dein Haus auf den Felsen und lass dich von dem Thema Endzeit nicht durcheinander bringen, sondern lass dich beflügeln. Denn wie geht es denn einem treuen Knecht, den der Herr belohnt? Wie geht es denn einer klugen Jungfrau, die mit ihrem Bräutigam unterwegs ist? Wie geht es denn mit anvertrauten Funden wirklich zu arbeiten, zu handeln? Ja? Nicht nur für sich selbst zu lesen, sondern ich setze meine Dinge ein. Ich bin da für dich, Jesus. Wie geht es denn mit einem lebendigen Glauben, der in der Liebe tätig ist? Das ist doch toll. Das ist doch cool. Beflügeltes Christsein. Sich nicht durch Endzeitthematik die Flügel lähmen zu lassen. Und das sehe ich dann ein ganzes Stück. Die anderen haben es nicht verstanden. Nur wir haben es verstanden. Ach, ich habe Angst, was wir machen und so. Ich lebe verkrampftes Christsein, wo du denkst, Oder kommen da auch vielleicht Dinge, die sehr herausfordernd sind mit dieser Verfolgung, wo ich denke, aber Jesus hat trotzdem Leben, beharren und wie es heißt, wo Jesus sagt, mach bitte nochmal an, Tim, als Schlusswort, sondern dieses Wort zu haben, 13, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Mit Jesus beharren, mit Jesus überwinden. Und zum Schluss lese ich euch ein paar Verse aus der Offenbarung für den vielleicht schwierigsten Teil der Endzeit, aber was am Ende passiert sein wird. Ich glaube, der schwierigste Teil der Endzeit, wenn sie kommt, oder zu dem Zeitpunkt, wenn sie kommt, wird diese große Trübsal sein, wird diese massive Verfolgung sein. Aber in Offenbarung ist geschrieben, was am Ende dabei rauskommt. Und ich lese Offenbarung 7 ab Vers 9. Nein, ab Vers 13, 14. Und ich sprach zu ihm, ist also noch geschehen jetzt im Himmel, ne? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, wo muss ich starten? Da fange ich mal bei 11 an. Und alle Engel standen rings um den Thron, um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie von dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Und sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nichts auf ihnen lasten, weder die Hitze, halt. Und es wird auch nicht auf ihnen lasten, die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und jetzt kommt noch der Vers, auf den ich eigentlich hinaus wollte, der steht davor. Danach sah ich, Vers 9, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus aller Nationen und Stämme und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron, vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmenzweigen in ihrer Hand. Eine große Zahl, die keiner zählen kann. Und das sind die Erlösten aus der Trübsal. Ja, die Trübsal wird schlimm sein, aber die Zahl der Erretteten aus dieser Zeit wird ohne Zahl sein. Das heißt, irgendwas wird der Herr da schon noch hinkriegen. Es ist also kein ausgeliefertes, ohnmächtig sein gegenüber gottlosen Mächten, sondern Gott wird retten. Gott wird retten. Da ist dieser schlimmste Zeitaspekt, und ich glaube, wir sind noch nicht in der Endzeit, meine Überzeugung. So, aber irgendwann wird es kommen, denn Gott hat es gesagt. Aber in dieser Zeit wird die Zahl der Erretteten ohne Zahl sein. Weil Gott hört nicht auf, Retter zu sein. Amen. Lass dich inspirieren. Lass uns eine Zeit der Stille haben.